in der Folge 34 mit dem 37-fachen Nationalspieler und jahrelangen RLO-Trainer Thomas Flögel spreche ich unter anderem über seine Zeit in Schottland und ein Länderspiel gegen die Niederlande, welches ihm bis heute ganz genau in Erinnerung geblieben ist. Sprachnachrichten von drei Spielern, die Thomas in den letzten Jahren trainiert hat, die Liebe zur Kaffeehauskultur und seinem modischen Kleidungsstil und über so gut wie alle Trainerstationen in der Regionalliga Ost und wie es bei ihm in Zukunft weitergehen soll. Im Anschluss ein kleines Extra, ein Telefonat mit Sohn Elek Flögel über Futsal und natürlich die Zusammenarbeit mit seinem Vater Thomas.
Somit herzlich willkommen zur 34. Folge vom Korwalz Podcast, die Drittliga-Akustik, heute mit Thomas Tommy Flögel. Tommy, danke fürs Zeitnehmen.
Hallo, freut mich.
Heute reden wir ein bisschen über deine Karriere und vor allem, wie es beim Tommy Flögel auch weitergeht. Anfangs sprechen wir über die Kindheit. Tommy, erzähl den Zuhörern bitte, wer ist Thomas Flögel? Wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen?
Ja, also herkommen tue ich aus dem zweiten Bezirk, wo ich auch aufgewachsen bin, wo auch mein Vater aufgewachsen ist, wobei er in der Nordbahnstraße aufgewachsen ist und dann sich auf die Schüttelstraße begeben hat. Und dort bin ich aufgewachsen im zweiten Bezirk. Das heißt, ich bin ein
Praterkind,
ja, wie es im Buche steht. Ja, da bin ich aufgewachsen, von da komme ich her. Da bin ich in die Schule gegangen und war auch dann in späterer Folge der Grund, warum ich dann vielleicht wieder erwarten nicht bei Rapid gelandet bin im Nachwuchs, sondern bei der Austria. Das war auch dann der Grund, warum ich bei der Austria, die zu dieser Zeit im Praterstadion auf den Trainingsplätzen trainiert hat. Und das war der Grund, warum ich dann dort angefangen habe.
Genau, jetzt hast du schon eine Frage vorweggenommen. Ich wollte eigentlich fragen, warum du nicht bei Rapid angefangen hast, weil dein Vater war ja von 1958 bis 1972 bei Rapid, ist dort viermal Meister geworden, viermal Cupsieger, insgesamt 455 Spiele für Rapid, zigfacher Nationalspieler, unter anderem 1997 war er dann Trainer beim Prater SV, trainiert hat er dort unter anderem Kurt Jusic, Gerald Scheiblener, jetziger Blau-Weiß-Linz-Trainer, Mohamed Akagündis, Thomas Darasch und Markus Pistol. Ja, wieso hast du nicht bei Rapid gelandet, bist du das gerade erzählt? Bereust du das? Im Nachhinein denke ich nicht.
Nein, überhaupt nicht. Also, ich denke mal, dass es wirklich damit auch zu tun gehabt hat, dass meine Freunde damals aus der Volksschule ja noch kamen und miteinander gefragt hat von den Jungs, kommen wir runter, willst du nicht runterkommen zum Stadion? Und ich habe die mal ein bisschen geliebäugelt damit, weil ich doch mit meiner Mutter damals im nahegelegenen Stadion Bad die meiste Zeit verbracht habe, wenn nicht gerade Schule war. Und ja, und so hat sich das dann ergeben, wo ich ehrlicher weil ich auch sagen muss, dass ich ein paar Mal angefangen habe dort zum Trainieren. Also ich bin oft dann mal hingegangen, dann habe ich wieder gemeint, heute ist es aus, heute gehe ich nicht um zum Training. Dann hat meine Mutter gemeint, ja gut, wenn du heute nicht gehst, dann brauchst du aber gar nicht mehr hingehen. Dann bin ich oft mit einem Widerwillen rübergegangen und ja, bis ich dann auch von mir aus diesen Ehrgeiz entwickelt habe, dass ich ganz einfach bei jedem Training dann da war.
Dein Vater Rudi Flögel, haben wir gerade erwähnt. Zuletzt war er Trainer bei Simmering 2008 oder bis 2008. Unter anderem hat er trainiert in Peter Kojic, im jetzigen Sportclub. Da war er Trainer. Hast du wahrscheinlich eh gewusst, ne?
Ja, gewusst habe ich schon, klar. Wir haben ja oft darüber auch schon gesprochen. Und wie es der Zufall so haben möchte, ist er heute ein guter Freund von mir geworden. Wir haben uns im Kaffeehaus eigentlich kennengelernt und nicht am Fußballplatz, obwohl wir ja gegeneinander auch gespielt haben. Wir haben im Cup haben wir aufeinander getroffen mit der Austria gegen den FAC und er war im Tor. Ja, aber da hat er halt nur ein paar Mal ins Tor hinten reingreifen müssen, um den Ball wieder zum Mittelauflag zu schießen. aber er ist ein lieber Freund von mir geworden und so dreht sich halt immer wieder das Rad der Zeit und ja, wie gesagt, also der Vater, er hat zuerst einmal trainiert gehabt und dann sind wir Dann sind wir zwar eigentlich erst aufeinander gestoßen und da sind wir gute Freunde.
Da ist gleich zu deiner aktiven Karriere noch eine Frage reingekommen vom jetzigen Co-Trainer vom ELEC, von Bad Vöslau-Kottingbrunn. Der Dennis Maratovic möchte wissen, deinen besten Mitspieler und mit welchem Spieler hattest du die meiste Gaudi in deiner Karriere?
Beste Mitspieler ist schwierig zu sagen, weil ich mit extrem guten Fußballspielern zu tun gehabt habe. Also muss egal ob es bei der Austria war oder auch im Ausland dann, wo ich gespielt habe und speziell im Nationalteam logischerweise. Also ich möchte gar keinen Namen anführen, weil ich glaube, für mich war das immer eine Riesenehre, schon bei der Austria, wie ich in die Kaufmannschaft gekommen bin, wo noch Herbert Prohaska gespielt hat und so weiter. Das war für mich schon eine Riesenehre und deswegen will ich gar keinen Namen dahingehend anführen. Also von daher habe ich mit sehr, sehr guten Spielern spielen dürfen.
Und die meiste Gaudi?
Und die meiste Gaudi, ja.
Da gab es sicher einige damals.
Naja, meistens mit denen man auch viel Zeit am Zimmer verbringen durfte. Das war sicherlich ein Manfred Schmidt und ein Michael Wagner, mit denen ich viel Zeit bei den Spielen, wie gesagt, vorher und dann nachher bei den Einkasernierungen auf dem Trainingslager und. Ja, also mit diesen Spielen hab ich sicherlich am meisten Hits gehabt.
Deine erste Profisaison hattest du 1989 bei der Wiener Austria. Da bist du dann offiziell Bundesligaspieler geworden. Ich gehe jetzt aber mal 8 Jahre weiter. Wir denken an deine Zeit in Schottland. Wird dich die Zeit bei Harz geprägt und vor allem auch deinen Spielstil verändert? Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja. Ich war ja bei der Austria, glaube ich, ein bisschen gesättigt schon. Hab dann nach 3 Meistertitel hintereinander, Cup-Sieg, Supercup-Sieg und auch internationalen, halbwegs passablen Erfolgen, sage ich einmal jetzt da, weil man doch, ja, gab es ja noch keine Champions League, weil man aber doch gegen Gegner, die wir oder die schlagbar waren, gegen die haben wir immer ganz gut ausgeschaut, nur dann haben wir halt meistens einen Gesetzten gezogen, das war mit Barcelona oder mit Juventus oder mit Arsenal damals sehr, sehr schwierig, da drüber zu kommen. Und das haben wir meistens ausgeschieden. Aber ich denke, wir haben auch da unseren Stempel abgeben können. Und dann natürlich, ja, war ich vielleicht etwas gesättigt von diversen Erfolgen und habe auch von meiner Seite her eine Veränderung gesucht, ich hab was Neues gesucht, ich habe mich schon noch ein bisschen weiterentwickeln wollen, obwohl ich damals schon 26 war, aber das Bosman-Ruling war natürlich schon sehr, sehr prägend und sehr entscheidend, das ein, zwei Jahre bevor ich gegangen bin, gefallen ist und dadurch, dass ich bei der Austria aber noch vertraglich gebunden war, konnte ich da auch noch nicht wechseln, weil für einen Österreicher hat man noch nicht die tollen Summen, die heute vielleicht bezahlt werden, hat man noch nicht bezahlt. Und wie es der Zufall so haben wollte, hat mich dann ein schottischer Beobachter im Horchstadion noch zur damaliger Zeit gesehen und hat mich dann auf die Insel geholt, hat mich dann dort Probe trainieren lassen bei Dundee United. Bei Dundee United wurde es aber nicht für mich jetzt so spruchreif, weil es für mich jetzt nicht so interessant war. Und dort wiederum hat man mich dann zum nächsten Verein eingeladen, das war die Heart of Midlothian, wobei da musste ich kein Probetraining mehr absolvieren, sondern da hat der Trainer gesagt, was willst du? Ich habe gesagt, was ich will. Und dann, ja, der Rest ist Geschichte.
Warum ich das gesagt habe mit dem Spielstil verändert. Die erste Saison wieder in Österreich warst sogar zweimal gelb gesperrt in einer Saison. Das ist doch vorher noch nie gelungen.
Ja, das stimmt. Ja, obwohl ich mich angestrengt gehabt habe, aber bevor ich gegangen bin, habe ich glaube ich gehabt 67 Kilo und dann bin ich zugekommen mit 71 Kilo. Nein, es war ganz einfach von der Intensivität auf der Insel was Neues für mich. Und das war genau diese Herausforderung, die ich gesucht habe, die mich auch weitergebracht hat, die mir auch noch in älteren Fußballerjahren weitergebracht hat, weil heute sagt man schon mit 26 bist fast schon ein bisschen zu alt, dass du ins Ausland gehst. Also heute werden die Buben schon ziemlich jung. auf die Reise geschickt. Dinge, genau, gefordert und auch auf die Reise geschickt. Also das war damals nicht so. War aber happy, dass ich die Chance nochmal gekriegt habe. Und wie gesagt, also die Intensität vom Training her, von den Spielen her, war ganz einfach was Neues für mich. Und deswegen habe ich auch auf der Insel sicherlich 2-3 Monate gebraucht, bis ich mich da so akklimatisieren habe können. Und dazu muss ich sagen, dass ich ja die letzten 1-2 Jahre dann, die ich, bevor ich gegangen bin, bei der Austria verbracht habe, nicht unbedingt jetzt die besten mehr waren für mich. Ja, ich bin dann aus dem Team gefallen und so weiter. Also da habe ich nicht mehr so performt, wie es hätte sein sollen.
Du bist nachher nochmal ins Team gekommen. So viel kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Du wirst mit Schottland immer verbunden sein, glaube ich. Dein Sohn ist ja in Edinburgh auf die Welt gekommen, der Alec. Und natürlich das alljährliche Treffen und Legendenspiel, glaube ich, in Schottland. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich kann mich erinnern, zur Zeit in Mansdorf bist du mal nach Schottland geflogen für ein Legendentreffen.
Ja, sicherlich. Ja, wir sind die Mannschaft, die damals zusammen war. Wir haben ja nach sehr, sehr langer Zeit für den Verein wieder einmal einen Titel holen können, nach 40 Jahren. Und das war natürlich beispiellos, ja, weil gerade in der Hauptstadt in Edinburgh die zwei Vereine führen mit den Hearts of Midlothian und den Hibernian, zwei riesige, traditionsreiche Clubs vorhanden sind. Und wenn du da keinen Titel holst, dann schmerzt es schon. Noch dazu muss man sagen, dass gerade gegen die Old Firm Vereine des Glasgow Rangers, wie jeder weiß, und Celtic Glasgow, gegen einen Verein da im Finale zu gewinnen, war halt was ganz, ganz Besonderes. Und deswegen sind wir auch dann mit dieser Mannschaft in der Hall of Fame aufgenommen worden. Und dahingehend gibt es natürlich immer wieder vom Verein sämtliche Veranstaltungen und so weiter. Und man erinnert sich gerne zurück. Die Briten sind sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr happy, wenn sie Geschichten hören oder wenn sie Geschichten erzählen können. Ja, sie brauchen immer eine Geschichte und das macht sie ganz einfach aus. Und das war ganz einfach unsere Geschichte und das erzählen sie bis heute noch, weil es ganz einfach eine Einmaligkeit war.
Gehen wir noch zu einem großen Ereignis in deiner Karriere. Wir springen ins Jahr 2002. EM-Quali-Gruppe 3, 16.10.2002. Schiedsrichter Biolucci Colina, eine Legende. Ernst-Happel-Stadion, 46.000 Zuschauer. Trainer Hans Krankl, Österreich gegen Holland. 0:3. Flügel im Zentrum, 90 Minuten. Bei Holland in der Startelf, Patrick Leubert, Jaap Stam, Clarence Seedorf, Edwin van der Sar, also da gab es schon einige. Was sind deine Erinnerungen an die Partie? Gibt es noch welche?
Ja, an das Spiel gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Erinnerungen. Klingen vielleicht heute sehr, sehr lustig, waren aber damals ziemlich, ziemlich frustrierend, weil... Ich meine, zum einen muss man schon sagen, so wie du erwähnt hast, waren Topspieler, ja. Also allein Kumann hinten und Kleubert vorne und die Mittelfeldspieler waren Van Bommelen auf 6 und Seedorf und wie gesagt Davids, die beiden Achter. Und die beiden Achter waren halt in Wagner Michel und meine Aufgabe, diese beiden Spieler herauszunehmen.
Ich glaube, Martin Hinten ist noch mit Gelb-Rot gegangen am Ende.
Wobei. Ja, wir hätten können noch mit 3 mehr auch spielen. Ob sie uns jetzt einen Weg genommen haben oder dazu, war wurscht gewesen. Nein, man muss schon so ehrlich sein. Also wir waren in diesem Spiel, speziell erste Halbzeit, waren wir nicht wirklich in der Lage, dass wir den Holländern Parole hätten bieten können. Die lustige Anekdote ist ja die, dass gerade der Teamchef damals, Hans Krankl, uns die Aufgaben verteilt hat und mir eben den Edgar Davids als Aufgabe, ihn zu decken und ihm Nahrung zu machen und ihm gegen ihn hart zu spielen. Ja, das war so, das hat er mir mitgegeben und das soll ich machen. Der Wagner Michel auf der anderen Seite gegen Seedorf. Und ich kann nur sagen, dass ich halt dann den Edgar Davids meist nur von hinten gesehen habe. Also so einen starken Spieler, ja, habe ich selten erlebt. Vor allem in der Partie war er extrem stark. Und Der Hans hat mich nur beim einen geht dann in der Halbzeit, wo sie schon 3-0 gestanden ist. Und da hat er mir dann gesagt, oh, der Fuck, komm, ein bisschen hässer von der zweiten Halbzeit, hau ihm die Schwasserbrühe runter. Weil er hat immer mit ja, so Brühen genau. gespielt, weil er ganz einfach ein Leiden
hat. Sportlerbrille, genau.
Hat eine Sportlerbrille und ich habe ihm dann gesagt, ich krieg keine Luft. Ich habe nur vor der Hütte, da will ich nicht. Ob es dann zweite Halbzeit noch probiert, ist vielleicht etwas besser gegangen. Aber ja, da hat Holland schon einen Gang zugeschalten. Wir haben es dann Gott sei Dank noch bei dem 3-0 belassen können.
Ja, insgesamt, Tommy, 350 Bundesligaspiele, 130 Spiele in der schottischen Liga, viermal österreichischer Meister, dreimal österreichischer Supercup-Sieger, viermal österreichischer Cup-Sieger, einmal schottischer Pokalsieger, 37 Länderspiele für Österreich. Also so viel falsch hast du nicht gemacht in deiner fußballerischen Karriere, so viel kann man festhalten.
Danke, mit Hollabrunn bin ich auch noch Master.
Genau, wollte ich gerade sagen. Unter anderem noch Stationen, FC Pasching, Admira, First Vienna, wo du auch kurzzeitig Regionalliga gespielt hast, Blau-Weiß-Hollabrunn und dann war es 2009 offiziell zu Ende. Einer deiner jahrelangen Begleiter und ein guter Freund von dir, Herbert Gager, hat mir eine Sprachnachricht eingelassen.
Ja, Karl, du willst eine Geschichte über den Tommy. Der Tommy ist ein super Bursch, keine Frage, wir kennen uns schon so lange. Schöne gemeinsame Zeiten gehabt. Verstehen uns unsere Jungs sehr gut, was mir auch sehr taugt. Und ja, gibt es viele Sachen, aber was mir halt wirklich gut in Erinnerung geblieben ist, war, dass er ein bisschen ein Lehrgeld gezahlt hat bei der Schwarzen Katz im Olympiateam, wie wir waren. Und musste mal halt fragen, ob er es jetzt schon ein bisschen besser kann, der Tommy. Liebe Grüße an beide. Und wir sehen uns.
Nein, also ich muss sagen, Gott, der Herbert, wenn er sowas sagt, der ist ja in dem Spiel sehr, sehr geübt gewesen und auch mit dem anderen Spiel, mit den Würfeln. Aber das war nur bei ihm so der Fall. Es haben halt so manche Glastische daran glauben müssen, aber sonst war er eigentlich, ich war nicht immer auf der Verliererseite.
Tommy, deine Trainerkarriere hat gestartet, offiziell laut Transfermarkt, einmal sportlicher Leiter bei der Wiener. Dann warst du bei der Simmering, im Frauenfußball warst du tätig, bei Wienerberg und dann eigentlich so das erste Mal und das einzige Mal auch, wenn man nach der Liga geht, warst du Profi-Trainer von der Liga her noch einmal beim FAC. Ja, vielleicht erzählst du uns ein bisschen was über diese Zeit.
Also erstmal war ich ja etliche Jahre weg vom Fußball, weil ich ganz einfach, ich wollte ein bisschen Abstand gewinnen von dem Fußballkarussell, sage ich mal. Ja. Und ich war doch 5 Jahre weg und wie es dazu so haben wollte, habe ich den Kennedy Dame, mittlerweile auch ein sehr, sehr guter Freund von mir, im Stadion getroffen und der hat mir immer erzählt, dass er Individualtraining macht und so weiter und so fort und hat mich dann kurzerhand gefragt, ob ich da nicht auch ein bisschen mitmachen möchte. Nicht? Und ich habe mich so wieder mal motivieren müssen. Und habe gesagt, schauen wir es einmal an. Und wir haben dann wirklich 2 Jahre lang miteinander arbeiten können in Kaisermühlen und haben da individuell Spieler trainiert und wir haben sehr, sehr gute Spieler gehabt, Kavlak, wir haben gehabt den Nuhiwate, wir haben den Darko Bodul gehabt, wir haben Menokote gehabt. Also, und am Nachmittag dann meistens etwas jüngere Spieler eben von diversen Vereinen aus der Rapid Sportclub Wien. Also sind von überall dahergekommen und hat einen riesen Spaß gemacht. Und dann war es natürlich einmal die Frage, ob ich nicht generell einen Verein auch trainieren möchte. Und wie es dazu wieder so haben wollte, war damals ein Peter Leitl, der die Landhausdamen trainiert gehabt hat. Der hat auch immer bei uns zugeschaut für in Kaisermühlen, wie wir das gemacht haben, wie wir trainiert haben und so weiter und so fort. Und hat mich dann eines Tages auch eher gefragt, ob ich nicht statt ihm die Landhaus-Mädels übernehmen möchte. Und wir haben uns erst gedacht, mit Frauen, keine Ahnung, also ob ich das will oder nicht, oder ob ich das mache. Dann ging es natürlich dahingehend um die Trainerlizenz, dann hat man mal gesagt, ja, mit einer Bundesliga-Mannschaft, speziell bei den Frauen, gibt es gleich mehr Punkte und. Und ja, haben mich dann auch dahingehend wieder überreden lassen und habe das dann auch gemacht, 2 Jahre lang. Und so bin ich dann ins Trainerwesen gekommen, habe aber dann nach den 2 Jahren gewusst, okay, die Frauen waren interessant, zum einen kommen, aber jetzt möchte ich dann Jungs trainieren und möchte mir auch das anschauen. Ja. Und muss aber dazu sagen, dass diese Zeit schon etliche Jahre zurückliegt. Und wenn ich mir heute das Training auch von den Frauen anschaue und von den Mädels, da hat sich schon einiges getan. Und deswegen, ja, glaube ich, was eine tolle Entwicklung, was die Frauen so durchgemacht haben in den letzten Jahren. Aber ich möchte auch diese Zeit nicht missen, war interessant trotzdem und war sehr lehrreich. Hab mit vielen Situationen klarkommen müssen, die neu waren für mich. Deswegen möchte ich das nicht missen. Und dann ist es halt weitergegangen, speziell auch in der Trainerausbildung, wo ich dann gesagt habe, okay, dann mache ich die B-Lizenz, mache ich dann noch weiter, machen wir gleich die A-Lizenz und so weiter. Ja.
Bei dir ist es ja schneller gegangen?
Nein.
Nicht?
Nein, ich habe alles durchgemacht. Also ich habe auch den Kinderkurs gemacht. Ich hab jeden Kurs durchgemacht.
Die Regelungen gibt es seit kurzem? Oder hat es damals noch nicht gegeben?
Oh ja, gab es auch. Aber ich habe ganz einfach, ich habe gesagt, ich möchte mir das generell einmal anschauen, ob mir das überhaupt taugt. Und ich habe auch beim Wiener Verband den ersten Kurs gemacht, ja. Und dann gab es für die B-Lizenz nur für Profispieler, aber ja, der Unterschied war nur, dass eben nur Profispieler bei diesem Lehrgang war, ja. Aber sonst habe ich jeden gemacht, habe auch alles gemacht, was vom ÖFB verlangt wurde, habe diverse Nachwuchsmannschaften trainiert, habe Regionalliga trainiert, habe meine Punkte gesammelt, so wie es sein durfte.
Unter anderem Jugendtrainer bei Wienerberg damals.
Jugendtrainer.
Und bei FAC, nicht zu vergessen.
FAC war ich dann sporadisch statt ein Backhult-Peter, der mich ja als Co-Trainer beim FAC dann genommen hat, weil ich vorher in der U21 beim FAC war. Hat mich dann als Co-Trainer genommen und den Peter hat mir dann kurzfristig rausgeschmissen und dann hat man mich gefragt, ob ich das kurzerhand interimsmäßig weitermachen möchte und dann habe ich die FAC ein paar Wochen gehabt.
Genau. Ja. 9 Partien waren es am Ende des Tages. Du hast es gerade vorweggenommen, du warst Interimstrainer, deshalb waren es auch nur 9 Partien.
Genau.
Einer, der dir da ewig dankbar sein wird, ich will den Namen nicht verraten, es soll ja der Überraschungseffekt nicht zu kurz kommen.
Servus Colin, servus Coach. Was ich über Thomas Flöhl sagen kann, ist im Endeffekt ein herzensguter Mensch, hat das Herz am rechten Fleck, ist ein gerader Michel, wie man so schön sagt, sagt, was er sich denkt und steht zu dem, was er sagt. Fußballerisch, ja, muss ich ihm eigentlich dankbar dafür sein, dass er mir die Chance im Profifußball gegeben hat. Damals beim FAC, wo ich bei den FAC-Amateuren gespielt habe, hat er mir dann die Chance gegeben, in der zweiten Liga bei den Profis schnuppern zu können. Er hat meine Sache dann nicht so schlecht gemacht und dementsprechend werde ich ihm für das immer dankbar sein und ja, auch abseits vom Platz pflegen wir eine gute Freundschaft. Wir sehen uns leider nicht mehr so häufig. Wie du weißt, bin ich jetzt mittlerweile in Linz. Dementsprechend ist das alles nicht mehr so einfach, aber ich versuche, mich mit ihm zu sehen bzw. den Kontakt aufrechtzuerhalten und freue mich schon, wenn wir dann wieder im ersten beim Segafredo sitzen, auf einem Café-Chal und einem Croissant. In diesem Sinne wünsche ich euch beiden alles Gute. Ciao, ciao.
Maximilian Entrop.
Ja, der Max war ein ganz eigener Fall, wobei ich sagen muss, das ehrt mich sehr, danke auch für die Worte des Max, aber es war rein seine Arbeit und sein Wille dann auch, dass er das noch vielleicht etwas verspätet, aber doch noch geschafft hat. Er war vielleicht ein bisschen, und das hat ihm ein bisschen gehemmt, am Zweifeln immer, ja, an sich selbst. Das sind so manche Spieler, so manche Menschen halt, die sehr viel an sich zweifeln, aber gar nicht ihr Potenzial sehen und ihre Stärken sehen. Und der Max war immer sehr, sehr wissbegierig, hat immer hat immer sehr, sehr viel wissen wollen. Ich habe mir damals, wie ich schon vorher erwähnt habe, in Kaisermühlen, da war ich noch ein sehr, sehr junger Bub, wo es erst einmal gekommen ist über den Damir Kanadi. Und ja, erste Training ist er gestanden und hat zu mir gesagt, Trainer, was machen wir? Und ich habe gesagt, laufen, viel laufen. Also er war nie faul oder war nie abgeneigt, das zu machen, auch was ihm der Trainer gesagt hat. Und ja, Jahre später, dann habe ich ihn beim FAC wieder in der U18 gehabt. Und dort ist er Torschützenkönig geworden. In der U21 ist er in einem halben Jahr schon Torschützenkönig gewesen, weil er dann das nächste halbe Jahr schon in der Kampfmannschaft war. Also ja, hat sich dann noch wirklich super entwickelt und hat dann auch an seine Stärken wieder geglaubt. Und es freut mich für ihn, dass er sogar es noch ins Nationalteam geschafft hat. Und ich hoffe, dass er noch den einen oder anderen Einsatz bekommen wird in nächster Zukunft.
Nach FAC? Bis 2016, ja, zu Biesenberg gegangen. Da warst du immer wieder zwischendurch bis heute. Dann warst du bei Stadlau und dann 3 Jahre fast bei den St. Pölten Juniors in der Regionalliga Ost als Trainer. Als Trainer einer zweiten Mannschaft hat man es, glaube ich, nicht immer leicht. Keimspieler kommen runter, man spielt selten mit derselben Aufstellung.
Ja, war aber für mich auch wieder so eine klasse Herausforderung, weil, muss ich dazu sagen, die Chance habe ich bekommen durch den Frenkie Schinkels, den ich heute noch dankbar bin dafür. Er hat mich geholt, weil die Juniors damals es sehr, sehr eng war mit dem Verbleib in der Liga. Und er hat gesagt, schau, wir möchten unbedingt oben bleiben. Wenn du das nicht schaffst, dann ist es auch jetzt kein Beinbruch, aber ich hole dich, damit wir oben bleiben. Und für mich war das halt eine gewisse Herausforderung. Ja, genauso wie wenn einer sagt, er will jetzt Master werden und dann hat man ein Ziel. Und für mich war das immer wichtig, dass ich ein gewisses Ziel auch verfolgen kann, dass ich nicht nur irgendwo in der Mittennummer dumm schwimmen muss. Und deswegen habe ich das auch angenommen in St. Pölten. Und wir haben das dann hingekriegt, dass wir im letzten Spiel in Mattersburg damals gegen die damaligen Juniors von Mattersburg, obwohl wir zu Hause zwar nicht verloren haben gegen die Mattersburg in dieser Relegation, weil Mattersburg wäre dann aufgestiegen und wir wären abgestiegen, haben wir dann auswärts 3-0 gewonnen. Und ich bin gleich von Mattersburg direkt nach Italien gefahren. Und es war noch nie so schön nach Italien, ein paar Stunden im Auto zum Sitzen, als wie damals. Also wir haben das dann geschafft und ja, muss sagen, war dann eine super Erfahrung wieder, mit junge angehende Talente zu arbeiten, die vielleicht oder die den Sprung in die Kampfmannschaft schaffen können. Ist natürlich, so wie du vorher angesprochen hast, nicht so einfach, wenn man doch sehr, sehr viele Nebengeräusche dabei hat. Also speziell in St. Pölten war es nicht so einfach. Was die wenigsten wissen, ist ja, dass die Akademie mit dem Verein jetzt nur nebenbei was zu tun hat. Ja, also St. Pölten, der Verein, hat ja den eigenen Nachwuchs, die auch in dieser Landesliga spielen in Niederösterreich. Und die Akademiespieler sind sehr, sehr schwer zu bekommen. Weil den ersten, den ich gesehen habe damals, wie ich gekommen bin, war ein gewisser Baumgartlinger, der ganz einfach top war. Und ich habe gesagt, wie schaut es aus mit dem Baumgartner? Und hat mir gesagt, nein, das kannst du nicht haben, der ist schon im Ausland. Sage ich noch, super, danke. Dann die nächsten waren ein gewisser Moormann und ein Greimel. Wie schaut es aus mit denen zwar? Nein, die sind schon weg.
Sind schon bei Rapid.
Waren auch schon weg. Also genau. Waren damals bei Rapid. Ja, also war schon nicht so einfach. Aber wir haben das trotzdem gut gemeistert und haben immer wieder auch den einen oder anderen Spieler in die Kampfmannschaft bringen können.
Damals in deiner Truppen hat es einen Spieler gegeben, der hat noch ähnlich Karriere gemacht wie der Max, Starki, Mohamed Begovic. Der hat mir da auch was dagelassen. Es geht um eine 5-0-Niederlage gegen Mansdorf oder Tommy Flögel nach dem Match. Ja, ruhig und besonnen war, muss ich sagen.
Ja, Thomas Flögel, einfach für mich, das war einer meiner ersten Schritte im Männerfußball. Als Trainer und als Mensch unglaublich lustiger Typ, guter Trainer. Und ja, fällt mir eine kurze, nur kleine Geschichte ein, ist halt leider schon ein paar Jahre her. Aber der Hammer mit den Juniors. Wie gesagt, schon länger her, kann ich mich nicht mehr erinnern, aber gegen irgendwen haben wir eindeutig verloren. Ich würde behaupten, das war Mansdorf, 5-0 oder so, daheim in St. Pölten. Und ja, das Einzige, was der Trainer, also der Thomas uns gesagt hat, nach einem Match in der Kabine war, ja, schießt sich weg am Wochenende, vielleicht hilft das. Und ja, ich bin mir dann auch sogar ziemlich sicher, dass wir das nächste Spiel dann gewonnen haben.
Ich sage ruhig und besonnen. Guter Tipp.
Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war oder schlecht war.
Aber ihr habt gewonnen die nächste Woche.
Ja. bei den Jungs ist ja da oft so gewesen und es ist ja auch heute noch so. Ja, gerade in dem Alter, wo die Jungs noch nicht wissen, wo es hingeht. Der eine arbeitet, der nächste geht in die Schule. Also gerade da war's extrem wichtig, dass du sie am richtigen Fuß erwischt. Und in dem Fall, glaube ich, habe ich es erwischt gehabt, aber ja, war nicht immer der Fall, aber da damals hat's halt passt und die haben doch noch so ein Spiel, wo wir absolut keine Chance gehabt haben, habe ich mir gedacht, jetzt muss man wieder irgendwas fürs Teambuilding machen.
Aki Mometegovic mittlerweile bei Olympia Leibach, ein fester Bestandteil. Danke für die Sprachnachricht. Dann hast du gewartet, bis in Sommer 2019. Bis Neustadt endlich das neue Stadion hat und bist nach Neustadt gewechselt. Ein Jahr. Was war das für eine Zeit für dich, Tommy? Damals mit dem neuen Stadion, mit ja, hohen Ansprüchen und.
Ja, also Neustadt war generell das ist ziemlich rasch gegangen, weil mit der Neustadt, wo ich hingekommen bin, hatten wir nur eine Woche Zeit und zwar ist das Transferfenster hat sich geschlossen innerhalb von einer Woche und ich bin als Trainer vorgestellt worden und wir hatten keine Mannschaft. Es waren zwar ein paar Spieler da und auf Probe und was war's da wer da noch alle da war. Also es war eine Truppe, ich habe gehabt zuerst beim ersten Training, ich bin zurückversetzt im Stadionbad mit meinem Freund. Also es war sehr, habe ich mir gedacht, sehr frustrierend ein bisschen und haben mir gedacht, bumm, in einer Woche, jetzt müssen wir da eine Mannschaft herstellen. Und wir haben dann alles daran gesetzt, damals der sportliche Leiter, der Ettenauer Michi und der Hofbauer, der da mitgearbeitet hat, der ehemalige Spieler, der bei St. Pölten gespielt hat. Wir haben dann alles so dran gesetzt, in eine Mannschaft hervorzuheben, innerhalb von einer Woche und haben das auch geschafft. Wir haben, glaube ich, weiß nicht, wie viele Spieler, dass wir transferiert haben in der einen Woche, ich glaube 10 Spieler. Und haben dann sogar eine sehr, 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 sehr gute Figur, speziell am Anfang abgegeben. Wir haben die ersten 3-4 Spiele gleich mal richtig, richtig gut begonnen. Muss man aber dazu sagen, dass wir noch im alten Stadion spielen konnten, ja, weil ich finde, dass das alte Wiener Neustädter Stadion ganz einfach seinen Reiz gehabt hat, seine Atmosphäre gehabt hat und es war dort recht klasse zum Spielen. Das neue Stadion war halt dann so komplett was anderes, ja. Alles neu, da draußen war wie ein Golfplatz. Also das war dann was ganz anderes. Und da haben wir sie sogar ein bisschen schwer getan, uns dort wirklich zu akklimatisieren. Wir haben gleich die erste Partie gegen Rapid das Eröffnungsspiel gehabt, gegen die zweite Mannschaft von Rapid. Da haben wir nicht so gut ausgeschaut, haben wir verloren und so weiter. Also das ist dann immer, dann rennt man immer so einen Sieg nach. Aber wir haben auch das gemeistert und war in Wiener Neustadt dann schlussendlich auch wieder eine neue Erfahrung, weil wir so viele Spieler integrieren mussten sofort von Beginn an und trotzdem unsere Punkte machen konnten. Und hast aber nicht gewusst, wir haben 3-4 Bundesheerler dabei gewesen, die ganz einfach parallel zum Bundesheer mussten, die fast gar nicht beim Training waren. Und haben aber trotzdem ganz eine gute Figur abgeben können. Also das waren so meine Erfahrungen mit der Wiener Neustadt. Dann wurde es immer schwieriger, immer schwieriger, sich da mit diesen Spielern, die ganz einfach ja dann nicht kommen konnten und wo die Verträge ausgelaufen sind, viele Verträge nur ein halbes Jahr waren, eben aufgrund dessen, dass sie beim Bundesheer waren. Also war keine leichte Aufgabe, aber haben wir trotzdem ganz gut gemeistert.
So kann man das mal festhalten. Dann bist du gleich übergreifend nach Mansdorf gewechselt am 1.6.2021 hat der Vertrag begonnen. Deine Zeit im Machfeld, da gab es auch einen Spieler, der Nikolaus Meister, und der hat mir da eine Frage dagelassen. Ich muss ja schmunzeln, weil ich war ja live dabei. Kannst du den Zuhörern erzählen, was beim Halbzeitstand von 0-0 mit dem FC Machfeld gegen Neustadt in Wiener Neustadt los war? Da sind ja einige Stifte geflogen und auch knapp an meinem Kopf vorbei.
Naja, das Spiel war vielleicht auch, hat mich das ein bisschen mehr aufgeregt, weil das ein Verein war, bei dem ich ganz einfach gearbeitet habe.
Vor allem, man muss sagen, es war in Wiener Neustadt.
Es war in Wiener Neustadt, genau. Und erste Halbzeit war so, dass wir, ich habe mir gedacht, wir sind noch gar nicht aus der Kabine gekommen. Also wir haben einen Schlafwagenfußball da an einen Tag gelegt. Das war für mich ein Wahnsinn. Ich habe mir gedacht, das gibt es nicht. Bin ich der Einzige, der da motiviert ist. Und haben aber das Glück gehabt, dass wir uns kein Tor eingefangen haben. Und um das zu vermeiden, dass wir zweite Halbzeit dann kriegen, habe ich mir gedacht, das muss ein bisschen lauter werden. Es war halt dann blöd, dass da zwei so Edding-Stifte bei mir im Weg gelegt sind. Die habe ich dann an der Wand zerbröselt. Nein, ist dann immer in dem Moment, wo man das dann macht, da kommt man wieder drauf, bleib mal wieder ruhig, geh wieder zu deine Wurzeln zurück. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, in der Halbzeit, nehmt euch jetzt jeder ein Bier. Ne? Und ich glaube, wir haben dann auch zweite Halbzeit wirklich das Spiel auch dann wieder so gespielt, wie es gehört hat. Ja. Und manchmal denke ich mal, auch wenn man das nicht von sich aus immer möchte, ja, aber manchmal muss man ganz einfach einmal vielleicht etwas lauter werden. Aber auch ich bin ein Mensch, der Emotionen hat, oder auch die Trainer, sage ich mal. Ja. Man sieht es auch heute ganz oben an der Spitze bei einer Champions League oder Bundesliga oder Premier League, wo die Trainer oft sehr, 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 sehr emotional werden auf der Seite. Von Simeone brauche ich gar nicht reden. Aber das ist oft auch eine Art oder ein Zeichen an die Mannschaft, dass man ganz einfach das auch so ernst nimmt, ja, das Spiel, dass man ganz einfach da gewinnen möchte und dass man einen Ruck in die Mannschaft einer zeigt und dass man mit der Emotionalität auch das eine oder andere Mal etwas bewirken kann. Natürlich geht es nicht immer und ich glaube auch, dass es nicht immer bei jedem Spieler gleich ankommt, ja, jeder Mensch ist ganz einfach anders. Der eine braucht vielleicht ein bisschen mehr diesen sogenannten Arschtritt. Ja. Ich habe ihn auch gebraucht, weil ich habe dann in Schottland auch einen Trainer gehabt, der mich etwas härter anfassen konnte. Und das habe ich aber ganz einfach gebraucht. Es geht nicht bei jedem Spieler hinein. Ja. Bei manchen geht es auch bei einem Urwaschler rein, bei einem anderen raus. Der Nächste, heutzutage muss man ein bisschen aufpassen, was man sagt, wie man es sagt. Der Nächste ist auch gefressen oder fühlt sich halt in seiner Person angegriffen. Wobei in dem Bereich geht es immer ums Sachliche. Es sollte immer ums Fachliche gehen. Und das ist ganz einfach der Erfolg des Vereins, der Erfolg des Fußballclubs, und da will man gewinnen. Und diese Einstellung oder diese Leidenschaft dafür, ja, am Platz zu bringen, genau um das geht es. Und gerade ein Profispieler, der in dem Bereich sehr oft war, der würde es ganz einfach auch immer sehen. Ja, auch vielleicht.
Auch ja, wenn es im Amateursport ist.
Richtig, auch im Amateursport. Vielleicht am Anfang etwas zu viel, dass man zu viel Opfer langt von einem Amateur, der jetzt sagt, ja, was will der von mir? Ich gehe hakeln und dann geht er mir noch an. Also da muss man schon ein gewisses Gefühl entwickeln.
Dass das Private nicht zu kurz kommt. Tommy, eine Frage von mir. Wann kam die Liebe zum Kaffee trinken? Und vor allem am Graben?
Naja, im Graben ist es so, dass ich nicht allzu weit weg wohne und sich das durch Zufall eigentlich ergeben hat, dass man sich dort getroffen hat, ohne dass man sich viel zusammen telefonieren muss oder sonst irgendwas. Also jeder kommt und geht, wann er will, und das hat mir eigentlich, das ist für mich, das passt, und das ist bis heute so geblieben, die letzten Jahre. Ich bin gerne in der Stadt, ich bin gerne im Kaffeehaus, ein bisschen plaudern, ein bisschen hören, was Neues gibt, und deswegen möchte ich das nicht missen, aber wer weiß, welche Zeit noch kommt oder welche auf mich zukommt, mal schauen, ob ich noch weiter verkehren werde.
Jeder, der dich kennt, weiß auch, dass du
sehr, sehr modebewusst bist, hast du im Schuhkastel auch andere Schuhe als hohe Converse. Auch wenn es da richtig gut stehen haben.
Habe ich auch. Bin
aber ziehst du das nicht an?
Na, warum? Weil man dann meistens die Knöchel wehtun. Wenn ich mal einen Schuh mit einem Absatz anziehe, dann die Knöchel weh. Das passiert bei so manchen anderen Schuhen. Also am liebsten trage ich ganz einfach Sneakers. Und habe aber auch, ich gehe nicht nur in der Stadt spazieren. Ich mache ja andere Dinge auch. Also wenn wir am Abend Food geht oder sonst irgendwas, habe ich nicht nur die Sneakers, aber meistens.
Bekannt bist du auch für deine Cargo-Hosen und für deine Raven. Kommen wir zum Sportlichen zurück.
Danke.
Wie würdest du dich als Trainer beschreiben?
Ich glaube, ich bin zugänglich. Ich bin nicht immer der Einfachste, weil die Spieler oft das verwechseln, da eine gewisse freundschaftliche Basis doch mit den Spielern pflege. Aber bei mir geht die Freundschaft wirklich nur bis zum Platz, und am Platz dann muss eine gewisse Ernsthaftigkeit da sein und auch muss dieser Wille, was ich schon angesprochen habe, zum Gewinnen, den Erfolg zu haben, für die Mannschaft die Einstellung zu bringen, für den anderen zu laufen, das möchte ich alles sehen, und das ist oft für den anderen schwierig, weil ich auf der einen Seite ein freundschaftliches Verhältnis führe und dann, wenn es um den Fußball geht, dann vielleicht auch mal denselben, mit denen ich gerade Kaffee trinken war oder mit denen ich was getrunken habe, dann auch dementsprechend kritisieren muss. Ja. Und da haben vielleicht der eine oder andere oft Probleme damit, aber ich versuche immer mit den Spielern auch zu reden, auch wenn es oft sehr, sehr schwierig ist, auch wenn ich selber oft nicht weiß, was sage ich dem Spieler jetzt da ehrlich, dass er warum er nicht spielt oder wie oder was, welche Situation auch immer kommt. Und in den Spielen versuche ich doch immer wieder kontrolliert zu bleiben, gelingt mir nicht immer, weil doch auch Situationen, egal ob ich mir denke, der Schiedsrichter schlecht pfiffen oder es war faul oder sonst irgendwas, dich oft in eine Situation bringen, wo du gar nicht hin willst, wo du dann unkontrollierte Dinge machst. Ja. Aber ich glaube, auch jeder Trainer entwickelt sich dahingehend. Ja. Jeder Trainer wird mit der Zeit auch ruhiger. Genauso ist es bei mir gewesen. Ich glaube, dass ich in Krems jetzt da sehr, 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 sehr besonnen war und sehr, 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 sehr ruhig war oft und auch die richtigen Entscheidungen gefällt habe und wir auch sehr, 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 sehr gut performt haben. Herbstmeister wurden dann leider viele Spiele ausgefallen in der Frühjahrsaison. Aber ich bin ein Trainer, der doch immer versucht, auch das Spielerische hervorzuheben, dass wir nicht nur die Bälle wegschlagen. Wobei ich glaube nicht, dass ich als Trainer mich jetzt da viel unterscheide. Ich glaube nicht, dass das jetzt da viel Trainer gibt, wo ich jetzt so sage, der Trainer macht das anders. Ja. Also es werden alle ziemlich gleich ausgebildet. Es kommt nur dann oft darauf an, wie gehe ich mit den verschiedenen Charakteren der Spieler um. Wie bringe ich ganz einfach eine Mannschaft aufs Feld, die funktioniert und die auch einen Spaß hat dabei. Ja? Weil wenn das alles zusammenpasst, dann ist es meistens so, dass man sehr, sehr weit oben ist und dass man punktet. Und das habe ich immer versucht. Ich versuche auch heute noch, die Spieler so aufzustellen, dass wir eine Mannschaft sehen, die gewinnen kann. Ich versuche nicht irgendwas, was Außernatürliches zu machen. Wenn die Mannschaft jetzt da nicht mit vier Verteidiger spielen kann, dann werde ich es nicht machen.
Nicht nur am Platz war da wichtig, dass die Mannschaft funktioniert, sondern vor allem auch außerhalb. Das war da immer wichtig, das hat man auch gespürt. Wenn ich jetzt an Mannsdorf denke, einen Negativlauf gehabt haben, hast uns in der Kantine zusammentrommelt und hast gesagt, sagt euch einmal jetzt jeder gegenseitig die Meinung. Das ist schon sehr, sehr speziell gewesen.
Ja, war eigentlich schon fast zu spät damals, ja. Aber ich glaube.
Habe ich in der Form noch nie erlebt und glaube ich, werde ich auch nicht mehr so erleben.
Ja, ist eigentlich für mich oder für die die Generation, mit der ich spielen habe können und vor allem die vor mir, ja, war das in der Mannschaft eigentlich gang und gäbe. Ja. Da sind oft die Fetzen geflogen, auch schon in der Halbzeit und während dem Spiel, dass ein Spieler in anderen auch schon gesagt hat, was er sich denkt oder was man nicht gut gemacht hat. Und das ist halt, das fehlt mir so ein bisschen. Ja. Das fehlt so ein bisschen, dass du dann immer als Mediator eingreifen musst und wieder auf diese Dinge hin zuarbeiten musst. Ja. Dass du Spieler wieder darauf aufmerksam machen musst. Du musst schon sagen, was da nicht passt. Weil wenn du es in Dritten sagst oder wenn du es der Mama sagst, interessiert es eigentlich keinen. Ne? Und das nur eine fressen bringt genau gar nichts. Und das habe ich damals mit euch oder mit der Mannschaft damals versucht reinzubekommen. Und ich glaube, es war auch dahingehend kein schlechter Schritt. Also es war ganz gut. Wir haben dann wieder angefangen zu performen.
Ja, richtig. Bei Mannschaft, du kennst ihn schon länger. Christoph Reisinger kennst du schon aus der oder von der St. Pölten Zeit, schätzt dich extrem, sieht dich als extrem guten Freund, hat er mir so verraten und hat mir dann noch eine Anekdote oder eine Geschichte dargelassen.
Was mich immer wieder beeindruckt hat, beziehungsweise sehr beeindruckt beim Tommy, ist seine fußballspezifische Fitness und sein fußballerisches Können. Ich kann mich an ein Training erinnern in Wiener Neustadt, wo wir eine Übung gemacht haben, die circa 40 Minuten gedauert hat und der Tommy hat 40 Minuten lang durchgeflankt. Und ich schätze mal, da waren nur 5 Fehlflanken dabei. Sonst haben alle Flanken die Offensivspiele erreicht. Das ist wirklich sehr beeindruckend.
Da muss ich, das könnte man aber jetzt als Trainer auch schlecht sehen, weil dann sagt man, warum flanken der Trainer? Soll ich das eigentlich als Spieler machen? Nicht? Aber in dem Fall war es ein reines individuelles Training für die Stürmer, damit die einmal zum Abschluss kommen. Und so viele Flanken habe ich dann gebraucht, bis es da eigentlich einmal getroffen haben. Nein, aber auch der Christoph, muss ich sagen, ein langjähriger Weggefährte, der mir ganz, ganz wichtig ist und war, weil er ganz einfach für mich als Trainer extrem, extrem wichtig war, weil er Sachen gemacht hat mit den Spielern und weil er ganz einfach die Themen abarbeiten hat können, die ich als Spieler nicht wirklich wollte. Ja, das waren die athletischen Dinge und die läuferischen Geschichten. Und da war ihm sehr, sehr dankbar. Und ich habe immer gesagt, ich brauche da eine Persönlichkeit neben mir. Ich brauche nicht jetzt da einen sogenannten Co-Trainer, der mir vielleicht die Hirn aufstellt und dann nicht da ist. Also das habe ich nie gebraucht. Ich hab einen vollwertigen Trainer braucht immer und der Christoph ist genau dieser Typ und hat immer seins durchgezogen. Da habe ich nicht lange überlegen brauchen. Wir haben es immer nur abgesprochen, was für Thema haben wir heute. Und dann hat es gepasst und es passt bis heute und bin ihm ewig dankbar.
Beim Mannschaft war kurzzeitig der Kapitän der Max Exler, bis er aufgehört hat. Dann war es der Benjamin Mula Halilovic und der war da auch noch was da gelassen.
Hallo Trainer, servus Karl. Zwar zum Trainer gibt es einige Sachen, witzige und ernstere Themen. Ich weiß nicht, wie der Trainer das sieht, der Karl wird sicher bestätigen können. In der Zeit bei Mannschaft, wenn es einmal was gegangen ist mit der Mannschaft, wenn es was zum Besprechen hat gegeben, ist dann immer von der Mannschaft gekommen, ich soll einmal zum Papa gehen und die Sachen bereden, schauen, wie wir trainieren, was wir machen. Aber da waren auch sehr witzige Sachen dabei mit dem Trainer. Ich kann mich an einen erinnern, da haben wir gespielt eine Doppelrunde. Ich weiß jetzt nicht gegen wen, aber auf jeden Fall haben wir dann Samstag oder so trainiert. Wir Spieler haben uns einen Einstand, glaube ich, gehabt. Und da haben wir irgendeine Hösche am Hauptplatz gespielt. Der Pater Kramer war da drinnen im Zirkus und da hat sich der Trainer einfach die Hosen ausgezogen und ist über den ganzen Platz gelaufen mit der Hosen unten. Da hat er einfach umgeschrien, wie die kleinen Kinder.
Da war ich nicht dabei. Ja,
wobei. Wird schon so gewesen sein.
Ja, so irgendwie. Nein, da hat ganz einfach ein Spaß reingekehrt, weil ganz einfach das alles so. Für mich ist es immer, wenn wenn er so gedrückt wirkt und alles so pessimistisch und negativ, ja, es ist und bleibt trotzdem nur ein Spiel. Und Fußball soll eine schöne Sache sein. Fußball ist eines der schönsten Spiele, die es gibt. Und das will ich sehen. Und ich will nicht lauter Spieler sein, die aufgefressen sind, weil sie jetzt da vielleicht irgendwas machen müssen oder gezwungen werden. Das habe ich immer als Spieler selbst, das habe ich gehasst. Und wenn mir einer gesagt hat, gab es ja so den einen oder anderen deutschen Trainer bei uns bei der Austria, hat das mit Arbeit angesagt. Da ist man schon, da habe ich schon genug gehabt. Und ja, in dem Falle habe ich mir gedacht, jetzt müssen wir irgendwie wieder das Ganze umdrehen, wir müssen wieder Stimmung reinbringen. Und das haben wir auch versucht und ja,
es ist
anscheinend den einen oder anderen in Gedanken geblieben. Ich hoffe nicht im Schlechten.
Ja, Tommy, deine letzte Station in deiner bisherigen Trainerkarriere war der Kremser SC. Viele, viele Ziele haben es gehabt, der Kremser SC, bis heute. Wieso ja, wurde das Thema Zweite Liga bis heute oder vor allem mit dir damals doch nicht Realität?
Ich glaube, in erster Linie, damals, wie ich zum Kremser SC gekommen bin, hat man nicht wirklich geglaubt, dass wir das so schnell schaffen, dass wir da oben stehen. Ja. Und wie so bei vielen Vereinen ist ja die wirtschaftliche Lage nicht unbedingt die beste. Und es weiß ich auch nicht, wo ich gekommen bin. Jetzt habe ich gelesen, dass sie schuldenfrei sind. Also haben sie wieder vielleicht einen Schritt weiter in die richtige Richtung getan, wenn sie aufsteigen wollen überhaupt. Also das ist ja die Frage, ob die Vereine ja oft meistens ja nur mal sagen, ja, sie wollen, sie wollen das bekunden, aber nicht wirklich wollen und auch nicht wirklich können, weil es gehört schon ein beträchtliches Budget dazu, dass man das überhaupt in Anspruch nehmen kann, ja, nämlich in die zweite Bundesliga aufsteigen zu können oder zu wollen. Und beim Kremser SC war es jetzt so, dass wir Herbstmeister wurden und dann in der Winterpause ganz einfach über die Medien kommuniziert wurde, dass wir nicht aufsteigen wollen, obwohl zuerst es geheißen hat, ja, wir haben die Lizenz beantragt und so weiter und was man nicht alles verändern muss im Stadion oder was man halt nicht alles machen sollte. Und ich glaube, dann ist der Verein ganz einfach drauf gekommen, dass das alles zu viel Geld gekostet hätte und man wollte noch nicht aufsteigen. So, das ist halt dann auch in dieser Art und Weise, war es halt dann für uns oder für die Spieler, für mich jetzt da weniger, aber trotzdem auch, bin natürlich auch davon betroffen gewesen, weil ich, wie ich auch vorher erwähnt hatte, ja immer so ein Ziel gern habe. Ja. Ich brauche dieses Ziel und das Ziel war für mich ganz einfach, Master zu werden und aufsteigen zu wollen. Ja. Deswegen haben wir in der Halbzeit dorthin gearbeitet, dass wir Herbstmeister werden, dass wir oben bleiben. Und mit diesem Zeitungsartikel damals ist wirklich vieles in die Brüche gegangen. Ja, ich habe dann auf einmal 5 Spieler nicht mehr bei den Spielen gehabt, die von der Mannschaft, die im Herbst gespielt hat, die im Frühjahr gar nicht da waren, ja, weil sie verletzt waren oder nicht wollten, keine Ahnung. Aber auf alle Fälle haben wir wieder neu anfangen müssen. Wir haben wieder neue Spieler integrieren müssen, junge Spieler integrieren müssen. Und das hat dann schon ein bisschen traurig gestimmt, sagen wir, mich zumindest. Ja. Weil ganz einfach das Ziel schon nahe gewesen wäre. Auch wenn, muss man auch so ehrlich sein, Rapid 2 zu dieser Zeit wirklich eine sehr, sehr gute Meisterschaft gespielt hat.
Tommy, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, wo du dich in den nächsten 5 bis 10 Jahren privat, aber auch sportlich siehst, sehr interessante Frage, frage ich dich jetzt, wo siehst du dich nächstes Jahr?
Ganz ehrlich, ich habe jetzt da eine längere Zeit, eine Auszeit wieder genommen gehabt und es war sehr, sehr angenehm. Jetzt bin ich natürlich wieder ein bisschen unter und habe schon ein bisschen zu viel Kilo wieder auf den Rippen, deswegen würde ich wieder jetzt was machen, ich werde aber nicht mehr so viel reinflanken, das sollen die Spieler machen, damit es besser werden. Aber wo ich landen werde, kann ich im Moment gar nicht sagen. Also ich bin für vieles offen, ich hab viele Dinge gemacht, egal ob es der Trainer war, ob es im Individualbereich war, ob es im Nachwuchsbereich war, ob es Assistenztrainer, aber dann wahrscheinlich nur ganz oben. Oder man geht einen anderen Weg über eine, weiß nicht, eine sportliche Funktion in einem Verein. Aber ich kann es im Moment gar nicht sagen noch. Also ich lasse mich da mal hintreiben. Natürlich habe ich das eine oder andere ins Auge gefasst. Aber ja, also mal schauen, wo es uns hintreibt.
Wir können so festhalten, du vermisst den Fußball, du vermisst die Kabine und wir werden dich früher oder später in irgendeiner Art und Weise wieder am Platz oder neben dem Platz sehen.
Ja, auf irgendeinem Fußballplatz bin ich sicherlich immer wieder. Und wenn ich nicht gerade Arbeit habe, dann schaue ich mir die Match an. Bin auch gern dabei. Also Fußball ist ganz einfach mein Leben, mein Lebensinhalt gewesen und wird es auch immer bleiben. Und da bin ich auch sehr, 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 sehr dankbar für das.
Tommy, somit hast du eigentlich die Abschlussfrage beantwortet. Ich bedanke mich bei dir, Tommy, fürs Zeitnehmen, ja, und wünsche dir einen schönen Kurzurlaub.
Ja, danke. Ich verabschiede mich und auch dir viel noch Spaß beim Podcast und alles Liebe, alles Gute.
An die Zuhörer unbedingt dranbleiben. Es folgt noch ein Telefonat mit Melek Flögel.
Hallo, servus.
Servus, Elek. Elek, ich würde sagen, wir fangen gleich einmal an und wir reden über die Partie vom Wochenende ganz kurz.
Auswärts haben wir gespielt in Wolkersdorf. Nach einer englischen Woche waren wir alle ein bisschen müde. Gegner auch. Haben eigentlich kurz gebraucht. Schöner Platz gewesen. Eigentlich sage ich jetzt einmal danach so eine klassische 0-0-Partie. Haben uns dann erste Halbzeit noch ein blödes Gegentor gefangen, ein bisschen so eine Stocherei am 16er. Dann ist der Wienerie Jolly durchgegangen und hat ein Tor gemacht. Zweite Halbzeit haben wir dann eigentlich noch gedrückt, haben ein paar Chancen gehabt. Ich habe einen Freistoß auf die Stange geschossen. Wenn der mit ein bisschen Glück reingeht, steht es 1-1.
Im Freistoß schießen war es denn nicht schlecht.
Ja, habe ich gegen dich auch schon eine gehabt, dass du in der Mauer gestanden bist.
Ist recht.
Ja, das war's dann eigentlich schon. Also 1-0 verloren. Und ja.
Elek, wieso bist du jetzt eigentlich von der Regionalliga runtergegangen in die zweite Landesliga? Ich gehe davon aus, es hat auch einiges mit dem Fußballspielen zu tun.
Ja, natürlich. Erstens einmal war es relativ knapp dann auch von Krems, wo ich weggegangen bin, und habe auch mit ein paar Vereinen geredet. Bei mir, wie du gesagt hast, ist halt immer das Thema Futsal, was mir einen riesigen Spaß macht und was mir wichtig ist. Und das war für viele Vereine, sage ich jetzt einmal, nicht so leibend, dass ich das mache, und auch mit dem Nationalteam, dass ich dann vielleicht einmal ein Spiel in der Saison oder so fehle. Ja, das war bei den Vereinen, wo ich jetzt bin, oder auch in Stockerau, war das kein Problem. Das habe ich, oder war mir wichtig, dass das vorher geklärt ist. Nicht, dass dann während der Saison irgendein Blödsinn rauskommt. Und ja, deswegen bin ich eigentlich in der zweiten Landesliga jetzt.
Elek, was gibt es beim Fußballspielen Neues? Wie geht es weiter beim Nationalteam? Was steht an?
Im April, in zwei Wochen, sind wir in Serbien, die Quali noch. Auswärts in Serbien spielen wir da. Und dann spielen wir ein paar Tage später gleich gegen Belgien noch. Das wird in Graz stattfinden. Die Gruppe ist die stärkste Gruppe eigentlich, mit Tschechien, Belgien und Serbien. Also Chancen, würde ich jetzt sagen, haben wir nicht so große. Wir versuchen natürlich eine Überraschung zu erkämpfen. Also ein Punkt wäre schon richtig cool. Aber ja, das bei denen, das ist eine andere Liga. Die sind fast alle, sage ich jetzt einmal, Profis. Die spielen fast ihr ganzes Leben nur Futsal. Und wir spielen halt mit Fußballern noch Futsal.
Elek, wie bist du eigentlich zum Futsalspielen gekommen und woher die riesengroße Freude eigentlich zum Futsal?
eigentlich durch meinen Papa auch, der hat selber früher Fußball gespielt und dadurch, dass ich bei der Austria Nachwuchs war, war das so eine Gruppe, sage ich jetzt einmal, die dann beim Patrick Babic angefangen haben und beim Alexander Ristowski, Stella Rossa Kids hat sich das genannt. Und ja, haben einfach gefragt, ob wir da vorbeikommen wollen einmal. Und wir sind da eben ein paar von der Austria halt, immer am Sonntag war Training. Da sind wir immer hingegangen und ja, eigentlich bis heute sind viele dabei geblieben. Ich rede jetzt einmal für uns alle. Und so macht es einen riesigen Spaß, auch dass wir miteinander so lange schon spielen. Und ja, sind immer auch in der Liga neue Herausforderungen. Dann, wo das Nationalteam gekommen ist, das war natürlich wieder ein Push, dass man da dabei sein möchte, dass man auch international spielen möchte, dass man ein bisschen herumkommt in der Welt und auch einmal was anderes sieht. Und ja, das ist eigentlich immer so die Motivation und auch die auf das, was man sich freut.
Wie du weißt, befinden wir uns gerade in der 34. Folge. Jetzt ist meine Frage an dich, Alec. Wie ist es, wenn eigentlich die ganze Kampfmannschaftskarriere bis dato, ausgenommen Stockerau und jetzt SG Bad Vöslau-Kottingbrunn, der Papa der Trainer ist?
Schwächer hast du noch vergessen, aber sonst ja. Ja, für den einen oder anderen wahrscheinlich schwer vorstellbar. Für mich war es dann schon irgendwie normal. Ja, ich habe jetzt, also wir haben beide kein Problem damit. Für mich war das, oder für uns beide, sage ich jetzt einmal schon, war das immer, sobald es am Platz war, normal wie jeder andere Trainer. Auch wo ich zwischendurch einen anderen Trainer gehabt habe, bei Schwächert, war das für mich jetzt nicht viel Umstellung. Beim Futsal habe ich sowieso einen anderen Trainer als den Papa. Von dem her war das für mich kein Problem. Es ist eher so, wie auch bei anderen Spielern, wenn man einen Trainer kennt und wenn er weiß, wie ein Spieler einsetzen kann und ein gewisses Vertrauen schenkt, dann geht man gerne mit dem mit, sage ich jetzt einmal, mit dem Trainer, egal wo der ist. Und wenn er dich haben möchte quasi, das war jetzt bei mir eher naheliegend, wenn der Papa wohin gegangen ist, dass ich auch mitkommen bin. Ja, viele glauben halt, dass ich immer nur mit Papa mitgehe, wo er ist. Ja, es muss schon auch passen vom Verein her. Habe ich auch gehabt, wo der Verein ein bisschen dagegen war. Ja.
Ja, spielen ja auch andere Faktoren mit, nehme ich an. Ist ja auch immer ein schmaler Grat, wenn man das so schön sagen kann.
Genau.
Elek, dein Co-Trainer, der Denis Muratovic von Bad Vöslau-Kottingbrunn, hat mir eine Frage dagelassen und fragt dich, welcher dein bester Mitspieler war und mit welchem Spieler du die meiste Gaudi gehabt hast.
Puh, da gibt es einige. Bester Mitspieler würde ich jetzt sagen, wäre der Max, der Eintrupp Max, der jetzt Bundesliga spielt, weil er einfach vom Tor eiskalt ist und eine Maschine ist. Ja, Spaß, glaube ich, habe ich bei jedem Verein gehabt, den einen oder anderen Spieler, mit dem man gut kicken kann und so weiter. Also mindestens einen gibt es überall, sage ich einmal so. Wir zusammen gespielt haben, war natürlich auch Leimann damals, haben uns sehr viele, also sehr viel untereinander haben wir uns gekannt. Das war natürlich auch ein Highlight, sage ich jetzt einmal.
Der Blasch Udovic, haben wir da auch was dagelassen, und zwar war es der Spieler, der gerne mit den Leuten unterwegs war, die gern feiern waren, und du hast immer Gaudi auch gehabt mit denen, obwohl du eigentlich ein ganz anderer Charakter bist.
Ja, das stimmt. Also, der mich kennt, mir ist nicht so der jedes Wochenende ziehen ist. Aber ja, wenn wir mal was gehabt haben, gerade auch mit der Mannschaft, war es immer leibend. Und bin ich natürlich immer dabei gewesen, oder auch jetzt, wenn wir sagten, haben mit, weiß nicht, gehen wir wohin, da bin ich dann natürlich dabei und ist auch wichtig, finde ich, dass man außerhalb vom Platz sich gut versteht. Und ja, war immer gerade und wir haben immer Spaß gehabt.
Ich glaube, dass der Blasch Udovic da auch ganz weit vorne dabei ist. Bei den Leuten, mit denen du viel Spaß gehabt hast oder haben kannst.
Das stimmt. Sowohl in der Kabine als auch einmal im Volksgarten.
Elek, zum Abschluss, wie soll es bei dir weitergehen?
Ja, lasse ich ein bisschen offen. Derweil taugt es mir bei Wasserslau. Ja, Futsal möchte ich auf jeden Fall weiterspielen. Deswegen wird das auch immer ein Faktor bei mir sein, bei Vertragsverhandlungen. Ja, muss einfach passen an den Verein. Ob es jetzt in der Liga, ob ich bei dem Verein bleibe, ob es wieder Liga rauf ist, ob es wieder Regionalliga ist, weiß ich nicht. Muss halt passen, eben mit dem Futsal. Und sonst bin ich eigentlich für alles offen.
Elek, dann bedanke ich mich bei dir fürs Gespräch und wünsche dir alles Gute fürs Wochenende natürlich gegen Serbien.
Danke für die Einladung und wünsche dir auch alles Gute.
Elek, tschüssi.
Tschüss, Baba.
Und an die Zuhörer und Zuhörerinnen, das war die 34. Folge von Korwalds Podcast, die Drittliga-Akustik, und ich hoffe, wir hören uns bei der 35. Folge wieder.
Endstation, bitte alle aussteigen.